Lost in the silence, a podcast unknown, movie compart, a world of its own, spinning tales of films with a unique lens, whispered voices, a love that transcends. In a crowded market where fame takes its toll, movie compart shines with a different goal. Unheard, unseen, but the passion burns bright, diving deep into movies with all their might.
Hallo Leute, hier ist Fabskimo und endlich nach langer Wartezeit kommt heute die dritte Folge von meinem Movie-Kompott raus. Und ja, ich bin ganz geflasht, denn ich habe tatsächlich auch mal jemanden gefunden, der mit mir darüber sprechen will, über das heutige Thema. Und zwar den Jürgen.
Ja, hallo.
Ja, hi, genau. Und ja, und Jürgen hat eigentlich die Idee gehabt zu dem heutigen Thema, zu dem Film, über den wir heute reden werden. Und zwar einen der berühmtesten Filme aller Zeiten. Sage ich dazu viel? Nein. Also,
nein.
Ne? Also passt. Ist schon auch für viele Leute einer der besten Filme, die je rauskamen. Und das sieht wahrscheinlich nicht jeder so, aber ich finde den auch wunderbar, ganz klasse. Und zwar geht es um den Film Blade Runner. Ja, und jetzt bitte alle die Hände heben, die den Film nicht kennen. Okay, ich sehe keine Hände. Alles klar, jeder kennt den. Aber was gibt es denn über diesen Film Tolles zu sagen? Erstmal, der ist uralt. Der ist von 1982. Ne?
Genau.
Und ja, und ist ein Film von Ridley Scott. Also ein Regisseur, der ja wirklich einfach eine Menge Dinger rausgehauen hat. Ne? Was fällt dir jetzt auf dem ersten... was fällt dir als erstes ein? So, was kennst du denn noch von Ridley Scott? Hast du da gerade was im Kopf?
Hm? Den, also lang, viel, viel später Gladiator. Mhm. Ich habe in Königreich der Himmel, was gibt's da doch? Robin Hood.
Ja.
Habe ich schon gesagt. Der dem Hannibal. Black Hawk Down habe ich leider immer noch nicht gesehen.
Ja, da hast du auch nicht so viel verpasst. Also auch ja.
Davon liebe ich die Musik, aber da können wir irgendwann anders drüber reden. Was ich total noch von ihm liebe, ist Thelma und Louise.
Ja, stimmt. Ja, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Stimmt, ein ganz genialer Film. Ja. Ja. Also der Typ hat wirklich eine Menge Klassiker verbrochen, kann man gar nicht sagen verbrochen, irgendwie auf die Beine gestellt. Und das ist, finde ich, eins seiner Meisterwerke. Und das Besondere an dem Film ist ja unter anderem, dass es den in mehreren verschiedenen Schnittfassungen gibt, die alle recht unterschiedlich sind. Und da kannst du bestimmt ein bisschen mehr dann später drüber reden. Aber wir sollten erstmal klären, worum geht's überhaupt in dem Film? Ne? Das ist ein Science-Fiction-Film, würde ich sagen. Ne? Und eigentlich auch eine Dystopie, also so eine Art negative Sicht der Zukunft. Und erzähl mir noch mal kurz noch mal, also ich weiß es natürlich selbst auch, aber ich möchte es jetzt gerne noch mal von dir hören. So kurz, worum geht's denn überhaupt in dem Film?
Also der Film spielt im Jahre 2019 in Los Angeles.
Genau.
Und wenn ich mich so umgucke, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, glaube ich, es wird schwierig, dass die Welt sich bis dahin noch so weit weiterentwickelt hat. Aber 1982 war das schon ein gewaltiger Schritt. Die Erde ist, wie du schon sagst, ist eine Dystopie. Die Erde ist runtergekommen. Es leben immer weniger Menschen dort. Es gibt Kolonien auf anderen Planeten.
Ja. Die Umwelt ist ziemlich zerstört. Ja.
Genau.
Ständig gibt es überall sauren Regen und alles ist dunkel. Also der ganze Film ist eigentlich, gibt es da irgendwas tagsüber? Nee, ne? Der spielt eigentlich nur im Dunkeln, nee, oder?
Der spielt nur im Dunkeln und fast nur, also praktisch sobald es draußen ist, ist es nur im Regnen.
Ja, ja, ganz genau. Und es gibt einfach, es sind riesige Häuserschluchten, also und die ganze Stadt irgendwie ist voll mit riesengroßen Werbeanzeigen und Werbehologrammen auch und so. Und lustigerweise sind da auch Firmen dabei, die heute nicht mehr existieren, wie zum Beispiel Atari oder so.
Genau.
Aber das konnte man ja damals.
Coca-Cola hat es geschafft.
Ja, genau, als einer der wenigen. Aber das konnten die natürlich damals auch nicht wissen.
Ja.
Ja, genau. Und die um die Außenkolonien geht es ja im Prinzip auch. Ne? Weil was haben die Menschen gemacht? Sie haben künstliche Wesen erschaffen, die ihnen ähneln, die also nicht Roboter in dem Sinne, sondern sind richtige biologische Wesen, die aber irgendwie gezüchtet irgendwie und irgendwie auf eine Weise hergestellt sind, ne? Die sogenannten Replikanten.
Genau. Ja,
und was ist denn mit denen das Problem? Die werden ja eigentlich irgendwie so als Sklaven in den äußeren Kolonien benutzt, ne? Wenn ich das richtig sehe.
Richtig, sie sollen für die Menschen kämpfen, arbeiten, in Minen schuften und vergleichsweise niedrige Arbeiten tun.
Genau.
Und natürlich ist das große Problem, wenn du etwas erschaffst, was dann ein eigenes Bewusstsein hat, dass das eigene Bewusstsein irgendwann anfängt, Fragen zu stellen und nicht zwangsläufig zu den Schlüssen kommt, die dir passen.
Genau, das ist der philosophische Anteil an dem Film, der halt auch so fantastisch ist, ne? Dass es einfach nicht nur irgendwie ein Science-Fiction-Film ist im üblichen Sinne, sondern dass die Fragen, die der Film aufwirft, eigentlich so ganz schön in die Tiefe gehen, ne? Also was unterscheidet einen Menschen eigentlich von einem Replikanten? Gibt es da überhaupt einen Unterschied, wenn beide doch ein Bewusstsein haben und dann kommen Replikanten irgendwie auf die Erde zurück, ne? Und zwar auch unerkannt teilweise und was ist da das Problem dann?
Genau, weil Replikanten eben im Laufe der Entwicklung stärker und klüger und auch schneller geworden sind als Menschen, wird ihnen verboten, auf die Erde zurückzukehren.
Genau, weil sie natürlich eine Bedrohung sind für die Menschen, denken sie zumindest, ja.
Genau, und deswegen, entsprechend gibt es natürlich das große Problem, dass die Replikanten teilweise nicht dran denken, sich an so ein Verbot zu halten und natürlich auf die Erde zurückkommen. Und entsprechend müssen sie eingefangen werden, bevor sie eine Gefahr für die Menschheit werden können.
Ja, und eingefangen heißt in dem Sinne, dass sie halt einfach umgebracht werden. Ne? Und dafür gibt es dann die diese Leute wie den Hauptdarsteller des Films, ne, gespielt von Harrison Ford, ein Typ namens Rick Deckard, so ein abgewrackter so Typ, der halt der nichts anderes macht als Replikanten jagen und sie abzuknallen, wenn er sie findet, ne?
Genau, eine Art moderner Kopfgeldjäger, nur dass er halt für die Polizei angestellt ist, ja.
Und er hat auch offensichtlich, also das sieht man, er hat irgendwie ganz schön schwer zu knabbern an seinem Job, ne? Also der stellt sich dann auch irgendwann die Frage, was tue ich da eigentlich? Also das sind ja nicht einfach nur irgendwie Roboter oder sowas, sondern man muss ja wirklich Lebewesen umbringen, die erkennbar auch ein eigenes Bewusstsein und eigene Persönlichkeiten sind. Ne? Die sind ja auch eigentlich ihre Lebensdauer wurde ja künstlich begrenzt, weil auch die Schöpfer irgendwie festgestellt haben, dass diese Replikanten, wenn die zu lange leben, dass sie dann tatsächlich viel zu sehr eigenständig werden. Ne? Deswegen können die nur irgendwie 4 Jahre leben oder so. Ne?
Ja, ich mich 4 Jahre.
Genau, aber wir können ja erstmal, also das ist ja schon mal eine ganz gute Ausgangslage. Ne? Also da wird jeder schon denken so, wow, das ist ja cool und was geht denn da jetzt ab? Ne? Und da geht es auch tatsächlich ganz gut ab. Aber nicht so in dem Sinne von modernen Actionfilmen, sondern der Film ist auf eine Weise sehr viel entspannter, als die Filme das heutzutage sind. Und nimmt sich ganz schön viel Zeit für Kleinigkeiten und für Schauspielerei eigentlich, ne? Muss man fast schon sagen. Also wir können ja mal ein bisschen zum Cast kommen. Sind ja berühmte Leute, die da mitspielen, die man auch heute noch kennt, ne? Also allen voran der Hauptdarsteller ist, wie ich schon sagte, Harrison Ford. Und wer ist der Bösewicht?
Der Bösewicht, wenn man ihn denn so unbedingt nennen möchte, ist Rutger Hauer.
Mhm, genau, ein toller Schauspieler auch, ja.
Ja, der damals allerdings eigentlich nur durch 1 bis 2 Filme wohl bekannt war, die ich zugegebenermaßen beide nicht gesehen habe. Türkische Früchte ist ein niederländischer Film von Paul Verhoeven und bei Nachtfalken hat er mitgespielt mit Sylvester Stallone.
Kenne ich auch beides nicht. Ja.
Okay, aber es gibt wohl, es war wohl damals so, dass Ridley Scott Türkische Früchte gesehen hat. Und von diesem Schauspieler, von diesen blonden Hünen so begeistert war, dass er ihn unbedingt haben wollte.
Ja, klar.
Und ihn ohne Vorsprechen geholt hat. Und dann tauchte Rutger Hauer wohl auf dem Set auf, beziehungsweise noch vor Drehbeginn, in irgendwelchen völlig abgefahrenen Klamotten, mit irgendeinem komischen Hut, mit einer, ich glaube, Pfauenfeder, ich weiß es nicht mehr, also irgendwie ganz, ganz seltsam auf. Und Ridley Scott muss wohl in dem Moment echt alles aus dem Gesicht gefallen sein.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Der ist schon ziemlich exzentrisch, der Typ. Und der eben von dir genannte Paul Verhoeven, der, wenn er am Anfang noch holländische Filme gemacht hat, also später ist er auch ein ziemlicher Star-Regisseur geworden, ne? Muss man auch sagen.
Absolut,
also,
klar.
Der hat ja, war es nicht Robocop zum Beispiel von ihm?
Robocop ist von ihm, genau.
Und damit hat er ja schon eigentlich die Legende, ist ja für mich schon eine Legende. Wunderbar, reicht ja schon eigentlich. Was hat er noch gemacht?
Ich überlege gerade, war nicht Starship Troopers von ihm oder
Ja,
war ich mal komplett
natürlich,
durcheinander?
natürlich.
Ne?
Du hast recht. Starship Trooper ist auch ein so genialer Film. Der war ja auch für seine Zeit, ich glaube, so Anfang 90er ist der, ne? So 92, 93, wenn du mich nicht alles täuscht. Da hat er ja schon super Trickeffekte gehabt, ne? Mit unzähligen Außerirdischen, die Erde angreifen. Und da geht es ja auch ziemlich blutig zur Sache. Ja, wie eigentlich in vielen Paul Verhoeven-Filmen, ne? Wenn ich mich recht erinnere, ist der kleine Exkurs, also auch sein Robocop musste wohl 8-mal zurück in den Schneideraum, bevor er überhaupt ein Rating für irgendwas gekriegt hat, weil er so brutal war. Also die Originalversion, die würde ich gerne mal davon sehen. Also, und ich kenne noch eine relativ geschnittene Fassung, wo halt wirklich, da geht es echt ganz schön zur Sache. Aber wir bleiben mal bei Blade Runner, glaube ich. Obwohl so kleine Exkurse können wir uns ab und zu auch mal leisten, ne? Weil wir müssen ja ein bisschen hier künstlich den Content hier aufblasen, sonst kommen wir hier nicht auf die Länge, die wir brauchen. Nee, kommen wir schon über den
Ich kann
Film.
2 Stunden über den Film reden, kein
Echt?
Problem. Bestimmt.
Ja,
Also,
leider.
wir sind beim Cast.
Genau.
Daryl Hannah war noch dabei.
Oh ja, da noch blutjung. Ich glaube, eine ihrer ersten Rollen, wenn nicht sogar ihre allererste. Ich weiß es nicht. Also
Ich habe
zumindest eine
zwei
der
Filme
ersten.
davor mit ihr gefunden, die ich aber auch beide nicht kenne. Teufelskreis Alpha und Jody irgendwo in Texas. Ich habe keinen
Ich
Schimmer,
glaube,
was sie da für
Teufelskreis
Rollen gespielt
Alpha
hat.
kenne ich sogar, aber also nur noch der Name gibt, also da habe ich irgendwas sage, aber ich kann mich nicht mehr an den Film wirklich erinnern. Also wie gesagt, in dem Film ist es noch sehr jung. Ich habe Daryl Hannah, jetzt kann ich wieder ein bisschen Exkurs machen. Ich habe Daryl Hannah gerade in irgendeiner aktuellen Netflix-Serie gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, welche war denn das? Ach, Sense8, genau, Sense8. So eine Serie um irgendwelche, da ist ja egal, um irgendwelche, so eine Psychoserie. Und da sieht sie halt also sehr, sehr stark geliftet aus. Leider kommt sie wohl mit dem Älter werden auch nicht so gut klar. Und also
Schade.
sieht relativ schrecklich aus, aber egal. Also damals war sie noch jung und in Originalhaut. Und spielt dort auch eine von den Replikanten, ne, die sozusagen, es gibt ja verschiedene Arten von Replikanten und sie ist so ein Sextoy, ne, so ein
Genau,
Sexspielzeug.
das Lustmodell.
Ja, wunderbar, ganz genau. Ja, und dann haben wir noch Sean Young, die
Genau.
Rachel spielt, die ich ja in dem Film, da ist ja auch sehr jung und sehr hübsch, also ich finde sie ja wunderbar in diesem Film, ganz toll. Die ist so der Love Interest, ne, von Harrison Ford. Und das
Genau.
Besondere an ihr ist, dass sie ein Replikant ist, aber sie weiß es eigentlich erstmal nicht. Ne? Sie wurde so hergestellt mit künstlich implantierten Erinnerungen, dass sie tatsächlich denkt, sie wäre ein Mensch. Und dann macht der Deckard dann auch mit ihr so diesen, da gibt es ja diesen, wie heißt der, Voight-Kampffer-Test oder?
Wortkampftest.
Ja, genau, diesen speziellen Test, wo man halt mit ganz vielen Fragen und so dann rauskriegen kann, ob jemand ein Replikant oder ein Mensch ist. Und das dauert bei ihr besonders lange. Da braucht er sehr viel mehr Fragen bei den anderen, weil sie es halt nicht weiß. Aber dann nach der Befragung ist halt auch ihr klar, dass sie halt ein Replikant ist. Und ja, da geht es halt dann nochmal sehr in die Tiefe später, was das betrifft. Und ich sehe hier, du hast auch da bei Sean Young Filme gefunden, die sie vorher noch gemacht hat. Ich glaube, nicht
Genau,
Küss dein
richtig, ja.
Elch, den kenne ich. Küss mich Doc kenne ich auch. Das sind irgendwie so eine End-70er, Früh-80er Komödien, ne? Sind das
Genau,
so eine
richtig, ja.
relativ seichten Filme, die
Küss mich
ich.
Doc, bilde ich mir ein, war Barbara Streisand.
Ja, stimmt. Und ich glaube, mich knutscht dein Elch, da müsste. Ja, wie heißt der Schauspieler? Ja. Leider auch schon an Demenz, leider. Also, da fällt mir
Der
jetzt auch.
Ghostbusters.
Ja, genau, der von Ghostbusters. Stimmt, der ist dabei. Wie heißt er
Ja,
denn
mir
nochmal?
fällt gerade auch nicht mehr, wie er heißt.
Schade, ne? Über Ghostbusters, da könnte man auch nochmal einen Film, nochmal einen eigenen Podcast machen. Aber
Definitiv.
das ist eine andere Geschichte. Und dann in einer weiteren, nicht ganz so großen, aber trotzdem wichtigen Rolle ist Edward James Olmos, der gerade erst gestorben ist. Wie du vielleicht auch nicht
Nee,
weißt.
habe ich noch nicht gewusst.
Ja,
Damit
kommt,
ist
ist noch gar nicht so lange her, maximal 1, 2 Monate oder so, habe ich es gehört, dass der jetzt halt gerade irgendwie sich jetzt die Blümchen von unten anguckt. Also,
Okay.
rest in peace, mein Guter. Das ist ja so ein typischer Schauspieler für die zweite Reihe eigentlich, ne? Der also auch, der hat so ein pockennarbiges Gesicht, so ein Schnurrbart und so ein dunkler Typ eher. Und ich kenne den auch, glaube ich, auch, war der nicht irgendwie bei Miami Vice dabei? und hat,
genau,
und hat da
war
diesen
der
komischen,
Vorgesetzte.
der Vorgesetzte von diesen beiden Typen, ne? Auch
Genau.
eine ikonische Rolle für ihn, ne? An die man sich am ehesten noch erinnert. Und der
Ja,
ist
später dann noch, ja, jetzt wollte ich gerade glänzen und jetzt habe ich es vergessen. Wie heißt die Science-Fiction-Serie? Ach, Remake. Ist ja wurscht. Fällt mal wieder
keine
ein.
Ahnung. Ah, vielleicht
Jo.
V die Außerirdischen oder was war das? Irgendwo? Oder wo hat der mitgemacht? Ach
Nee,
komm,
fällt mir gerade nicht mehr.
Halbwahrheiten. Halbwahrheiten sind immer
Nee,
gut.
eben.
Ja, also der ist halt, wie gesagt, er hat nur eine Nebenrolle in dem Film, aber eine sehr wichtige. Ne? Was besonders bei den verschiedenen Schnittfassungen, was die anbelangt, der macht immer so kleine, wie heißt dieses, wenn man so japanische Art des Papierfaltens, so kleine Tierchen,
Origami.
Origami, genau, der macht so kleine Tierchen aus Papier und stellt die dann immer irgendwo hin. Und ja, und da das an einer bestimmten Stelle dann auch tut, bei der einen Schnittfassung ist einem, also es geht halt darum, dass man eigentlich nicht genau weiß, ob der Hauptdarsteller, ob dieser Rick Deckard, ob der selber nun ein Mensch oder ein Replikant ist. Und man tendiert eher in die eine oder andere Richtung, je nachdem, welche Schnittfassung man da sieht.
Genau, richtig. Battlestar
Oh, Battlestar Galactica, stimmt, die Serie. Ah, ja,
Galactica.
klasse.
Ja, hat er den Kommandanten gespielt.
Ach so, ja, stimmt. Das war ja eigentlich auch eine Serie, die sie dann irgendwie zu mehreren Kinofilmen zusammengedampft haben oder sowas, ne? Wenn ich
Die
mich.
damalige Geschichte, genau.
Ja,
Es gab in
die
den
alte.
70ern diese Serie. Da war dann der Chef von der Ponderosa dabei.
Ach ja, stimmt. Und,
Und
und stimmt,
daraus
du
haben sie
meintest
dann
ja
die Filme
du meintest
geschnitten
ja
und
das
dann
Remake.
vor, boah, 15 Jahren haben sie eine Remake-Serie daraus gemacht,
Ja,
genau.
die ich aber auch ganz gut fand, muss ich
Die war
sagen.
super, ja.
Ja, die war gar nicht
Also
schlecht.
irgendwann hat sie mich verloren, weil dann
Ja.
irgendwann so eine Jump the Shark-Geschichte kam. Es hieß immer, sie haben bla bla bla, sie haben einen Plan, die Bösewichter da, die
Ja.
Zylonen. Und dann irgendwann hieß es plötzlich, nach der dritten Staffel, glaube ich, gab es einen Sprung. Ja, der Plan wurde geändert. Und ich dachte, ihr wollt mich verarschen.
Ja,
Drei
stimmt.
Staffeln lang,
Aber
wir
das
haben
ist
einen Plan.
genau der Punkt, wo ich auch aufgehört habe, die Serie zu gucken. Da hast
Ja,
total
genau.
recht, ja. Weil damit war einfach die ganze Spannung raus und dann ging es irgendwie ganz anders weiter. Aber die Zylonen waren ja sowieso in dem Remake ganz was anderes als in der Originalserie. Aber darüber reden wir auch in einer anderen Folge dann vielleicht mal. Ich
Genau.
merke schon, eine Neverending Story hier. Und Neverending Story, auch das wäre eigentlich einen eigenen Podcast wert, aber okay, wir verlieren uns hier in Details. Dann spielt noch ein weiterer guter Schauspieler mit, nämlich dieser Emmett Walsh, wo er anstatt einen vernünftigen Vornamen immer nur das M eigentlich hat. Ne? Und
Genau.
lustigerweise, der ist ja auch so ein typischer zweite Reihe Schauspieler und auch so ein ganz bekanntes Gesicht eigentlich. Und der hat unter anderem mitgespielt, du hast es ja notiert, bei Little Big Man, was ein ganz klasse Film ist. Ne? Das ist auch diese Indianergeschichte, ne?
Genau,
Der Little
richtig, ja.
Big Man mit, wie heißt er gleich in der Hauptrolle? Wie geil ist das denn? Aber auch Little Big Man ist ein Film, also könnt ihr jetzt einfach mal als Tipp nehmen,
Dustin
so guck,
Hoffman?
Dustin Hoffmann ist es, genau, der auch noch wie ein 100-Jähriger maskiert wird in dem Film, weil das ist ja sozusagen aus seiner uralten Sicht gemacht, ne, und dann als Rückblende der ganze Film. Also der Film, den muss man auf jeden Fall auch gucken. Ich sag nur, jeder Tag ist ein guter Tag zum Sterben. Und also es ist ein Tipp für die Ewigkeit, weil der Film, der altert einfach auch nicht, ne? Muss man einfach sagen. Und Flucht vom Planet der Affen hat er mitgespielt? Stimmt, ist ja einer von den alten noch, ne? Von den
Genau, das
alten
ist einer
Planet der
von den
Affen.
alten, aber da habe ich die ersten zwei gesehen. Ich wüsste jetzt nicht mehr, welcher Flucht vom Planet der Affen war.
Zwei oder
Die
drei würde
verschwimmen
ich mal
alle irgendwann,
vermuten.
ja.
Ja, das ist alles mit die noch mit den Gummiaffenmasken, die aber auch nicht
Genau.
schlecht sind.
Ja, absolut.
Ganz
Der
genau.
erste war super.
Ja. Und ja. Genau, wir sind immer noch im Jahr 2019, was wir in Wirklichkeit dann bald erreichen. Lustig, lustig. Und ja, wie kommen wir jetzt hier mit der Story noch ein bisschen voran? Also er kriegt den Auftrag von seinem Vorgesetzten, also er macht es, er will es eigentlich gar nicht mehr machen, aber sein Vorgesetzter zwingt ihn irgendwie mehr oder weniger dann doch nochmal vier Replikanten irgendwie zu jagen, die wieder auf die Erde gekommen sind. Ne? Also dieser
Genau.
Roy Batty, ne, von Rutger Hauer gespielt, und dann gibt es noch die Pris, also Daryl Hannah, und
Genau,
dann und noch zu.
Leon gibt es noch.
Genau.
Leon ist die Figur, mit der ganze Film eigentlich beginnt.
Ja, genau.
Und es gibt noch Zora.
Ach ja, genau, die Zora, diese Tänzerin mit den Schlangen und so, ne?
Genau, richtig, ja.
Ja, und dann, da er ein ziemlich cooler Hund ist, trotz allem, auch wenn er ein ziemlich abgewrackter Typ ist, spürt er die natürlich mehr oder weniger auf und fängt dann an, die kalt zu machen. Und währenddessen wird die Geschichte von der anderen Seite auch aufgerollt, so, also der Roy Batty, der will halt einfach seinen Schöpfer kennenlernen, den Chef von dieser Tyrell Corporation, die Replikanten herstellt, und will wissen, ob man irgendwas tun kann, um diese kurze Lebenserwartung von 4 Jahren irgendwie zu verlängern, weil er hat natürlich keinen Bock, nach 4 Jahren dann schon zu sterben, also er wäre dann auch schon bald dran, ne? Und er findet es alles so faszinierend, das Leben und alles. Er ist eigentlich gar nicht so ein typischer Bösewicht, sondern er will einfach nur leben ja, und versucht halt alles irgendwie, um das hinzukriegen. Und ist aber nicht zimperlich dabei, ne? Ja, also um da zu dem eigentlich zu diesem komischen, obskuren Chef da zu kommen, diesen Tyrell, an dem man normalerweise gar nicht rankommt, ne? Aber er lässt sich dann schon was einfallen.
Logisch ist er nicht zimperlich. Er hat 4 Jahre oder
Ja.
dreieinhalb Jahre, wie lange auch immer, irgendwo draußen für uns gekämpft, gegen wen auch immer, das wird nie erwähnt.
Ja.
Und wenn er dann auf die Erde kommt, was soll er denn anders? Er hat ja nichts anderes gelernt.
Ja, das macht halt auch gute Filme aus, dass sie besonders gute Bösewichte haben, die einfach nicht nur böse sind, sondern die halt irgendwie ambivalent sind, mit denen man sich auch irgendwie identifizieren kann. Die haben einfach nachvollziehbare Ziele. Und nur sind halt manchmal die Methoden oder die Art, was sie dann tun, ist halt einfach manchmal ein bisschen zu krass, als dass
Ja.
man, dass sie wirklich gute Menschen wären, ne? Also, aber andererseits, also wie gesagt, ich fand den auch total spannend, ne? Den Typen, ne? Und das macht wirklich für mich auch einen guten Film aus, wenn da zwischen dem Guten und dem in Anführungsstrichen Bösen, wenn da irgendwie so eine Balance herrscht, ne? Wenn die sich irgendwie auch ebenbürtig sind, ne? Und nicht
Ja.
nur der eine von beiden irgendwie eine Abziehfigur, was es ja leider oft genug gibt. Und deswegen ist dieser Film total gut ausbalanciert, muss ich sagen. Ne? Also
Nimm mal
das.
zum Beispiel Leon. Leon ist ja so gesehen ein Bösewicht oder wie auch ein Gegner der zweiten Reihe, aber selbst bei dem geben sie sich halt Mühe, ihm eine Motivation zu geben.
Stimmt.
Der Rick Deckard findet ja dann in Leons Wohnung Fotos. Und allein, dass eben so ein Replikant Fotos mit sich rumschleppt von
Ja.
anderen Replikanten oder auch, ich glaube, teilweise sind auch ältere Fotos dabei,
Genau, das
sprich
macht ihn
von
noch
diesen gefälschten
menschlicher.
Erinnerungen.
Ja.
Das macht ihn menschlich eben.
Und die Fotos sind ihm auch wichtig. Er geht ja extra nochmal ein viel zu hohes Risiko ein, um diese Fotos zu kriegen und wird dann darum auch von Deckard dann gekillt, ne?
Genau.
Beziehungsweise nicht von Deckard, sondern, na gut, ich will nicht zu viel spoilern, aber er wird halt gekillt, ne? Weil er halt diese Fotos unbedingt haben will, ne? Und tja, und dann spinnt sich halt neben diesen beiden Handlungssträngen eigentlich noch ein dritter auf, sozusagen, dass diese, wie heißt sie gleich, die Rachel,
Rachel.
dieser Replikant, die merkt, dass sie ein Replikant ist, dass der Deckard sich in sie verliebt und sie sich auch irgendwie in ihn. Und ja, was macht man dann daraus, ne? Allein die Geschichte ist ja an sich schon tragisch wie ein altes Theaterstück, ne? Sie hat vielleicht nur noch wenig Zeit zu leben. Und wenn er auch noch ein Replikant ist, dann haben die eh wenig Zeit. Aber was soll es, darauf kommt es ja auch nicht an, ne? Die großen Gefühle. Das wird alles ganz super gemacht. Also, das ist
Ja.
alles nachvollziehbar und sehr spannend, finde ich. Also, der Film hat wirklich so viele Punkte, die das Ganze irgendwie, ja, da greift alles ineinander und man hat nicht das Gefühl, das wäre nur so irgendwie konstruiert, sondern es ist halt einfach, weil auch vielen Sachen den ganzen Sachen genug Platz und Zeit eingeräumt wird. Es ist einfach total spannend, ne? Und das finde
Ja.
ich auch, halt auch, da kann ich noch mal kurz den neuen, es gibt ja seit kurzem, seit diesem Jahr erst, ne, gibt es den Nachfolger endlich zum Blade Runner, der heißt dann Blade Runner 2049 und spielt dann natürlich auch 30 Jahre in der Zukunft, wie der Titel ja andeutet. Und also ich werde garantiert jetzt hier nichts spoilern über den Film, aber der spaltet die Zuschauerschaft. Also wie gesagt, es gibt nichts dazwischen. Man hasst ihn oder man liebt diesen Film. Und man hält ihn entweder für einen würdigen Nachfolger oder für völligen Blödsinn. Und es gibt, also ich habe mir ganz viele Kritiken zu dem neuen Film auch nochmal angeguckt. Ich habe ihn auch selber gesehen und ich finde ihn selber auch prima. Und also die ganzen Kritiken sind einfach nur von, ich bin eingeschlafen und was ist das für ein Scheiß? Und die andere Fraktion sagt halt, wow. Super cool, super, bis ins letzte Bild durchkomponierter Wahnsinn. Und Ja, also ich kann den Film nur empfehlen, wenn man den Original Blade Runner gut fand oder gut findet, dann sollte man sich meiner Meinung nach den neuen auch mal reinziehen, wenn der auch ziemlich lang geraten ist. Also 2 Stunden 43 ist schon, da kriegen
Das ist
andere
eine
zwei
Hausnummer,
Spielfilme hin in der
ja.
Zeit, ne? Also, aber der Film braucht auch die Länge, ne? Also, wie gesagt, er ist ja wie oft bei zweiten Teilen, man nimmt den ersten Teil und man walzt das alles noch ein bisschen aus, alles noch ein bisschen gewaltiger, alles noch ein bisschen toller. Was ich cool finde an dem neuen Film ist, dass er diese komische, also dass er nicht aus unserer heutigen Sicht in die Zukunft springt, sondern aus dem damaligen Blade Runner halt 30 Jahre in die Zukunft springt und sozusagen aus diesem Fantasy 2019 in ein imaginäres 2049, was eigentlich alles mit unserer Realität nichts zu tun hat, sondern da hat sich auch die Technik auf eine ganz andere Art weiterentwickelt. Es gibt ja in dem Originalfilm, da sind ja noch Sachen bei, wie so, die so komisch antiquiert wirken aus unserer heutigen Zeit, fast schon so mit also mit Röhrenmonitoren, ne? Und komischen Bildschirmen und so komischen Gerätschaften, die halt so, ja, also nicht so sind, wie sich die Technik in Wirklichkeit entwickelt hat, ne? Und das führen die halt ganz konsequent weiter, ne? In dem Film. Also wirklich ganz fantastisch. Ich würde den sehr empfehlen. Aber ich werde jetzt auch nichts weiter über den Film erzählen, weil sonst ist ja, sonst, also, der hat auch einen guten Twist. Also, wie sich das für einen guten Film gehört, hat er auch nochmal einen Twist am Ende, der für manche vielleicht überraschend ist, für mich jetzt nicht so war. Aber ich kenne ja auch einfach, glaube ich, schon viel zu viele Filme, als dass mich noch einiges so irgendwie überraschen könnte.
Ich
Interessant.
bin auf jeden Fall sehr gespannt, ja.
Ja, also interessant finde ich noch, dass das Original basiert auf einem, ist eine Buchverfilmung eigentlich, also eine ganz lose gesehen, basiert auf dem, auf so einem Science-Fiction-Buch von Philip K. Dick. Und zwar heißt das Do Androids Dream of Electric Sheep? Das kenne ich sogar, das Buch. Also ich kenne eine Menge Sachen von Philip K. Dick. Also ich war, als Kind war ich ein absoluter Science-Fiction-Fanatiker und habe also wirklich, also fast nur Science-Fiction-Bücher gelesen. Von Perry Rhodan, die ich gesammelt habe über die ganzen amerikanischen Science-Fiction-Autoren, unter anderem ist wirklich einer der Besten. Der hat ja wirklich total coole Stories, die auch immer wieder mal verfilmt werden. Ne? Also es
Genau.
gibt, ne, kannst du ja mal erzählen, was da von dem, was es de von dem gibt.
Aktuell läuft auf Amazon Prime die Serie Man in the High Castle. Die
Kenne ich.
basiert auf, ich glaube, wie haben sie es im Deutschen genannt, Der Mann auf dem Berge, ich weiß es nicht mehr. Und es gibt eine neue Serie, die ich aber noch nicht gesehen habe, die dann allerdings nur auf kürzeren Geschichten von ihm basiert. Vielleicht weißt du, wie die heißt, Philip K. Dicks und dann wuh,
Nee,
irgendwas.
das kenne ich noch gar nicht. Da hast
Die
du
bin ich,
mich.
da bin ich sehr gespannt. Das sind 10 Folgen, die aber halt jeweils in sich abgeschlossen sind
Okay.
und immer dann entsprechend einen ganz eigenen Twist haben.
Das ist auch eine coole Idee so.
Ja.
Muss man mal sagen. Ja, und natürlich ein Klassiker von dem, ne? Minority Report ist ein super Film. Und noch älter ist Total Recall, ne? Der
Ja.
berühmte mit Schwarzenegger, ne? Und davon gibt es ja auch nochmal ein Remake von 2000, hast du nicht gesehen, 11 oder so.
12, glaube ich, ja.
So in dem Dreh, der ist auch gut. Viele fanden den schlecht, der war auch finanziell ein Flop, aber ich fand den gut. Ich muss ehrlich sagen, ist ein gutes Remake vom Original. Und
Ja, ich mochte
weiß
die Szene am Flughafeneingang.
nicht. Ja.
Aber ansonsten, ja, Gott. Ich habe ihn um 2 Uhr nachts im Kino gesehen. Vielleicht war das mein Problem. Ich weiß es
Ja,
nicht.
also er ist jetzt nicht irgendwie so mega beeindruckend, dass du ihn nie wieder vergisst, aber also er ist ein solider Action-Science-Fiction-Film. Also
Ja.
muss man schon sagen. Und das Original mit Arnold Schwarzenegger, wenn man den sieht, sollte man darauf achten, die ungeschnittene Fassung sich reinzuziehen, weil die doch einige erstaunlich brutale Szenen beinhaltet, die aber auch irgendwie da reingehören. Keine Ahnung. Also ich glaube, das hat mich da, als ich ihn damals gesehen habe, ganz schön geschockt.
Ja.
Aber muss sein, ist ein guter Film auch. Auch das Original ist gut. Ne? Arnold, I'll be back. Ne?
Ja.
Genialer Schauspieler oder genialer Typ, der versucht, Schauspieler zu sein, wie auch immer. Ja, okay. Und da gab es ja auch viele Querelen, ne? Was die Produktion des Original Blade Runners angeht. Ne? Drehbuch wurde ganz oft überarbeitet von verschiedenen
Genau.
Leuten. Und was
Der
kannst du denn
ist
da noch so drüber erzählen? Du hast dich, glaube ich, ein bisschen mehr mit der Geschichte der Produktion beschäftigt, ne?
ja, ein bisschen. Also das Allerwichtigste für mich ist, du magst die Philip K. Dick-Romane, sagst du?
Ja.
Ich habe Do Androids Dream of Electric Sheep auch gelesen und habe auch ein paar von den anderen Sachen gelesen, die dann verfilmt wurden. Es ist schon immer so, die Filmemacher nehmen sich seine Bücher suchen sich dann das raus, was ihnen gefällt und schmeißen den Rest weg.
Ja, stimmt.
Also gerade bei diesem Roman ist das ziemlich extrem. Zum Beispiel ist die Tatsache, dass es fast nur noch künstliche Tiere gibt, im Roman viel, viel wichtiger.
Stimmt, das wird das im Film einfach nur mal kurz angedeutet. Ne?
Eben, genau. Das ist dann wegen dieser Schlange dann wichtig, damit er dann eben auch einen Faden hat, um dann Zora zu finden. Aber im Roman ist es ja so, dass Rick Deckard zum Beispiel verzweifelt darauf spart, ich glaube, irgendwann eine Ziege kaufen zu können.
Stimmt.
Um dieses Gefühl zu haben, ein echtes, lebendiges Tier zu haben. Und ich glaube, ganz am Ende kriegt er dann eine künstliche Ziege vorgesetzt und wird irgendwie. Also, es ist ein unglaubliches Statussymbol, ein echtes Tier zu besitzen. Und das fällt im Roman weg. Im Film ziemlich weg.
Ja.
Es fällt ebenfalls weg. Es gab irgend so eine komische Gefühlsorgel, auf der die dann morgens spielen, um sich in die richtige Stimmung zu bringen.
Ja, genau.
Sachen, die im Film wahrscheinlich auch tatsächlich nicht funktioniert hätten.
Ja, genau. Also ich finde es auch, ich finde es, ich merke auch, also man, bei Filmen ist man ja schon wirklich zeitlich ganz schön eingeschränkt im Vergleich zu einem Buch. Mhm. Ne? Also alles in 2 Stunden reinzuquetschen irgendwie oder 2 bis 3 Stunden, da muss man schon, wenn man eine stringente Handlung, und obwohl viele Leute sagen, der Film hätte gar keine Handlung, aber hat er schon meiner Meinung nach.
Ja.
Also da muss man schon einiges weglassen, um sich auf bestimmte Sachen zu konzentrieren. Also Film ist schon mal ein ganz anderes Medium als ein Buch.
Ja.
Und also ich verstehe die Leute. Und ich denke auch, künstlerische Freiheit gibt es durchaus und kann man auch einfach machen. Und es steht ja auch da, es basiert darauf und nicht, es ist irgendwie jetzt die Verfilmung dieses Buches. Genau.
Nee, und es gibt immer wieder unterschiedliche Meldungen darüber, ob Philip K. Dick diesen Film jetzt mochte oder nicht. Er hat wohl kurz vor seinem Tod einen Vorab-Print gesehen. Ich weiß nicht, ob es der Workprint war oder dann das spätere, was dann ins Kino kam. Aber auf jeden Fall, er hat dem Ding seinen Segen gegeben.
Ah, okay.
Und selbst wenn nicht, Gott, Michael Ende mochte die unendliche Geschichte auch nicht und es hat funktioniert. egal, also okay. Zur Produktion. Die haben angefangen am 9.3.1981 und man muss bedenken, Ridley Scott hat zu der Zeit eben einen Film davor gemacht oder zwei, ich glaube zwei. Den ersten weiß ich schon nicht mehr, dann eben Alien, wo er auch schon gezeigt hat, was er kann.
Ja.
Aber grundsätzlich war er davor ewig lang Werbefilmer. Und ich meine, dann kommt da dieser junge Schnösel und sagt, so, passt auf, ich weiß genau, wie es läuft. Und er hat dieses Team wohl getriezt bis zum geht nicht mehr. Es gibt eine wunderbare Dokumentation namens Dangerous Days. Ist, glaube ich, also in irgendeiner meiner DVD-Fassungen ist es als extra drauf. Guckt mal, ob ihr das Ding findet. Also da reden wirklich alle Seiten, sowohl Schauspieler als auch Kameraleute, die Leute vom Ton und was weiß ich, aber auch Ridley Scott reden ziemlich offen drüber, wie schlimm das damals gewesen sein muss, wie sie sich gegenseitig echt nur noch angekotzt haben.
Interessant.
Und es gab irgendwelche Geschichten, dass sie sich T-Shirts gedruckt haben mit irgendeinem Spruch von ihm. Also das ist. Und selbst in der allerletzten, am allerletzten Drehtag hat er wohl nochmal, ich weiß nicht, ich habe es jetzt leider vergessen, aber 14, 15 Stunden gedreht, das ist dann die Szene am Schluss auf dem Dach.
Ja, okay.
Weil er ums Verrecken noch sagte, nee, das ist noch nicht perfekt, ich will hier noch. Es gibt die Szenen in Tyrells Gebäude, wo er wohl reinkam und angefangen hat zu drehen und irgendwann meinte Ridley Scott, nee, also irgendwas stimmt nicht. Wisst ihr was, wir müssen diese ganzen Säulen umdrehen. Das passt so nicht. Also man sieht es dem endgültigen Film ja an, er hat ein unglaubliches Gespür für die richtige Stimmung und wie etwas perfekt aussieht. Aber wenn du da stehst auf dem Set und dir irgend so ein Typ nach, keine Ahnung, 12 Stunden wiedererzählt, hey, nee, das ist alles doof hier.
Ja, zu und, viel Perfektionismus bringt die Leute um, also die anderen,
eben,
die kriegen eine Macke.
Ja. Also die müssen echt so 3 Kreuze geschlagen haben, als es endlich zu Ende war.
Ja, es gibt
auch also
Regisseure auf jeden Fall.
Ja, eben. Und das alles am Schluss dafür, dass sie dann eben im März 1982 eine erste Testvorführung gemacht haben von einem Workprint. Den habe ich in einer 5-DVD-Fassung hier auch. Da sind noch zusätzliche Szenen drin, die dann später rausgeflogen sind. Traurige Tatsache ist, es gab wohl vergleichsweise viele schlechte Rückmeldungen in diesen Testvorführungen.
Ja.
Und
Ach so, und deswegen haben sie sich dann entschlossen, dieses Voice-Over zu machen. Mhm. Ne?
Genau.
Oh
Ridley
Gott,
Scott
ey.
selber hat gesagt, naja gut, mein Gott, das passt schon. Aber die Produktionsfirma hat dann am Rad gedreht und Warner, ich glaube bei Warner ist es erschienen, haben dann eben darauf bestanden, noch diese Voice-Over-Kommentare drauf zu klatschen. Vielleicht möchtest du zu denen was sagen?
Ja, also die werden von von wie heißt er gleich?
Harrison
Harrison, von
Ford.
Harrison Ford persönlich eingesprochen, beziehungsweise von der Synchronstimme im Deutschen. Und ich finde sie eigentlich gar nicht schlecht. Also sie verleihen dem Film so eine Art zusätzliche Ebene, die ich eigentlich immer ganz gut fand. Also er redet halt ab und zu so rein, so bla bla. Also ich weiß gar nicht mehr genau, was hat er da überhaupt erzählt. Also immer so ein
Du siehst
bisschen.
ihn ja zum ersten Mal vor dem Chinesen.
Ach ja, genau.
Und da erzählt er zum Beispiel erstmal so ein bisschen über die Stadt und mein Name ist
Genau, ich bin
Deckard,
hier, bla
Blade
bla
Runner,
bla.
bla bla. Und
Stimmt,
dann
ja.
kommt eben der Gaff, dieser Edward James Olmos, und spricht ihn ja in diesem komischen Mischmasch an.
Ja,
Und
diese
dann.
französisch-spanische, irgendwie
Genau.
chinesisch Mischmasch, den die da sprechen, genau.
Eben, und da erklärt er dann aus dem Off wieder, was das denn ist. Also, ja, ich gebe dir recht, in der deutschen Fassung finde ich es auch nicht schlecht. Ich habe den Film auch zuerst so gesehen und das hat mich nicht gestört. Im englischen Original, also,
Ich
ich weiß
glaube,
nicht, vielleicht
Harrison
liegt es
Ford wollte
daran,
das nicht machen, ne? Und ist
genau,
dann ziemlich
eben,
abgenervt irgendwie oder klingt da
genau.
ziemlich
Also
abgefuckt,
ist es halt immer das Problem, ich wusste vorher schon, dass er so klingt,
ja.
weil ich ja eben die Interviews mit ihm gelesen hatte und weiß nicht, wie ich es gefunden hätte, wenn ich es jetzt mal unvoreingenommen gehört hätte. Aber du denkst echt, mein Gott, Junge, Schlaftablette ist nichts gegen dich. Also er hatte definitiv keinen Bock.
Ja.
Er war vertraglich dazu verpflichtet, hat sich da hingesetzt, hat das runtergerotzt und dann ist er wieder gegangen.
Ja.
Also das zum einen und zum anderen gekommen ist das neue Ende, das sie dran gepflanzt haben.
Ja, stimmt. Das
Da haben sie noch so ein paar
Happy End.
Landschaftsaufnahmen genommen, die von Shining noch rumlagen
Stimmt.
und haben dann eben noch ein, zwei Szenen gefilmt, wie dann Rick Deckard und Rachel durch die Gegend fahren,
In so
sich
einem Zug noch oder
gegenseitig.
so, ne? Oder was war das?
Nee, es war
Oder
auch in
so.
so einem Auto, wie auch immer man
Okay.
die Spinner. Ich glaube,
Ja,
Spinner nennt
genau.
man die.
Spinner heißen die.
Ja. Und wo er dann halt noch wirklich alles zerstört, was in diesem Film wichtig war. Also wie du schon vorhin meintest, wie viel Zeit haben denn die beiden? Diese Liebesgeschichte, die da aufgebaut wird, sind die beiden bereit, alles aufzugeben, abzuhauen, zu fliehen, sonst irgendwas, weil man ja noch nicht mal weiß, wie lange es geht. Oder man muss ja mit den bisherigen Informationen von dem Film davon ausgehen, bestenfalls 4 Jahre. Und wer weiß, wie lange Rachel schon lebt.
Ja.
Und dann kommt da dieses Ende und du denkst, nein. Ja, sie ist ein Experiment, unbegrenzte bzw. Ungewisse Lebensdauer.
Stimmt, das
Oh
zerstört. Also
Gott.
da muss man schon ein bisschen das Ende offen lassen, einfach um die Fantasie ein bisschen zu stimulieren.
Eben.
Und gibt es ja dann auch weitere Schnittfassungen vom Regisseur selber, ne? Irgendwie
Genau.
eine schnell hingehunzte, die er dann doch nicht so ganz so toll fand, und dann einen Final Cut nochmal, der noch ein
Genau.
paar zusätzliche Szenen hat und der das Ende halt dann offen lässt, mehr oder weniger, ne? Wo sie nur irgendwie von seiner Wohnung irgendwie noch in den Fahrstuhl gehen und dann war es es, und dann siehst du nochmal so diese kleine Papierfigur von diesem
Gaff. Gaff.
Genau, so heißt er. Und ja, dann ist eigentlich trotzdem noch nicht alles klar, aber man tendiert schon eher in die Richtung, alles klar. Also er ist eher wahrscheinlich auch ein Replikant.
Genau.
Und
Die lustige Sache ist mit dieser hingerotzten Fassung, die du meinst, diesen Director's Cut, 1991 ist wohl dieser Workprint wieder aufgetaucht.
Ach so, und dann haben sie den sozusagen als Grundlage genommen, ne?
Genau, der wurde dann auf diversen Festivals gezeigt. Also mehr oder weniger inoffiziell. Und diese Version wurde dann plötzlich abgefeiert. Eben diese Voice-Over waren weg und ein
Ja,
anderes
stimmt.
Ende. Und dann kam Warner auf die großartige Idee, oh, super, wir brauchen doch noch was für dieses neue Medium. Ich weiß gar nicht, DVD, war es damals schon DVD, 92?
Ich würde
Oder
fast
Laserdisc, ich
behaupten,
glaube
noch
Laserdisc.
CD und Laserdisc erstmal, wa?
Ja, kann
Also.
sein, dass für die Laserdisc. Auf jeden Fall haben sie Ridley Scott dann eben ermächtigt, mal schnell noch so einen Director's Cut zu machen. Sprich, die wichtigsten Änderungen eben Voice-Over raus, das Ende raus. Und dann macht auch die Musik am Abschluss endlich Sinn.
Ja.
Dieses End-Theme, das passt so perfekt, wenn dieser Aufzug zugeht und du denkst, und jetzt? Perfekt. Und 2007 hat er dann eben nochmal richtig Geld gekriegt und durfte dann seinen Final Cut machen, bis ihm
Ja.
wahrscheinlich wieder was Neues einfällt. Und in denen haben sie dann richtig Geld reingesteckt. Da gibt es ebenfalls eine wunderschöne Doku. Sie haben den Sohn von Harrison Ford angeschleift. Wir als Synchrongucker kennen das Problem ja nicht, aber es gibt diese Szene im Schlangenladen. Also Deckard findet ja diese, na, Schlangen, was ist das?
Zoo,
Haut.
ja.
Genau, und will dann rauskriegen, wem denn der Schlangenhändler diese Schlange verkauft hat. Und es gibt dieses Gespräch, das wird von außen gefilmt, du siehst durch ein Schaufenster und wie Deckard mit dem Verkäufer spricht. Und im Original stimmen die Lippenbewegungen nicht mit dem Gesprochenen überein. Was
Okay.
ja für uns nicht das Problem ist, wir sind es ja gewohnt. Aber die Amerikaner muss das wohl unglaublich genervt haben und sie haben dann ernsthaft diese Szene nachgedreht, also nicht nachgedreht, sondern sie haben den Sohn von Harrison Ford in irgendeinen komischen Stuhl geschnallt, eine Kamera drumherum, die so programmiert war, dass sie den Bewegungen aus dem Film folgt.
Ach du Scheiße,
Und sie
was für ein
haben dann
Aufwand für so ein.
das Kinn und den Mund von dem Sohn gefilmt, weil diese Partie Harrison Ford wohl unglaublich ähnlich sieht
Ja.
und haben das dann eingepasst. Und wir
Okay.
reden hier von, keine Ahnung, wie groß dieser Mund in diesem Bild ist, weil das ja wirklich von außen gefilmt, ganzes Schaufenster und so weiter. Du siehst es eh nicht.
Ja.
Aber so einen Scheiß haben sie da wirklich gemacht. Also da wollte halt wirklich alles richtig machen.
Verstehe. Hat er auch genug Geld gehabt dann, ja.
Ja, eben.
Okay, wie man es möchte. Naja, also da kann ich auch nochmal einwerfen in dem neuen Film, da taucht ja tatsächlich auch nochmal Rachel auf. Also beziehungsweise nicht Rachel, sondern ein Replikant, der genauso aussieht wie sie. Und das ist natürlich dann auch alles Computeranimation und sieht relativ perfekt aus, aber ich finde, so ganz wie im Original ist es dann doch irgendwie nicht. Irgendwas stimmte da nicht so ganz. Also, obwohl man von der Qualität der Computeranimation her eigentlich schon gar nicht mehr meckern kann, ist da noch ein bisschen faul. Aber sie taucht halt auch noch, hat auch noch mal eine kleine Szene in dem Film, die Rachel. Interessanterweise. Ja, na cool. Was haben wir jetzt irgendwie? Haben wir jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen oder können wir den Sack langsam zumachen? Also ich glaube, jedem ist inzwischen klar geworden, dass wir beide große Fans von dem Film sind und dass wir den nur
Absolut.
jedem ans Herz legen können. Weil wie jeder weiß, gibt es Filme, die altern schlecht und Filme, die altern gut. Und der ist wirklich gut gealtert. Den kann man immer noch gucken. Und sollte man auch gucken, weil er also für heutige Verhältnisse fast schon untypisch ist. Ne? Also allein was das Pacing angeht und überhaupt die Tiefe. Sowas gibt es heute nur noch selten. Und ja, und deswegen würde ich den einfach nur weiterempfehlen, wärmsten Herzens. Und wenn du da jetzt noch was sagst, wir haben ja jetzt noch was Wichtiges zu ergänzen,
Nö,
dann.
nicht wirklich. Hört euch den Soundtrack auch noch mal so an.
Stimmt, der
Der
Soundtrack
funktioniert
von
fantastisch
Vangelis.
alleine.
Oh
Ja.
Mann, ja. Das ist richtig
Den es
schöne
ursprünglich dann ewig lang
Synthesizer.
nicht zu kaufen gab. Die
Ah,
hatten
okay.
eine Version auf Schallplatte rausgebracht, von
Stimmt.
irgendeinem Orchester
Ja,
nachgespielt.
stimmt, das habe ich auch gehört. Das als Orchester, wie blöd die Idee eigentlich, ne?
Das ist völlig dämlich, aber naja, also
Naja.
mittlerweile gibt es diesen Soundtrack. Es gibt ihn als, ich weiß nicht, ob die Box noch erhältlich ist, eine 3-CD-Box mit dem ursprünglichen Soundtrack, ergänzten Stücken und dann noch Inspired By, aber naja, gut, egal. Und ich habe dann tatsächlich noch einen winzig kleinen Rausschmeißer ganz zum Schluss. Es gibt ja diese berühmte Abschlussszene oben auf dem Dach, da muss man jetzt nicht viel drüber reden. Aber am Schluss fliegt ja die Taube in den Himmel.
Ja, genau.
Das wurde auch in einer dieser ewig langen Nachtsitzungen gedreht, in denen halt ständig, ständig, ständig Wasser aufs Set getropft ist. Und es musste tatsächlich geschnitten werden, weil dann eben Rutger Hauer ständig diese Taube in der Hand hat, seine berühmten letzten Worte spricht und dann die Taube loslässt. Das Problem an der Geschichte, die war so nass, die ist nicht losgeflogen, sondern läuft von ihm weg. So
Das
hüp,
geht
hüp,
natürlich
hüp.
gar nicht. Das.
Eben, daher kommt dieser Schnitt am Schluss
Ach
mit der Taube in den
so.
Himmel.
Stimmt, der lässt sie einfach nur so los und dann ist ein Schnitt und dann fliegt sie irgendwie so. Ja, genau.
Genau.
Ja, klar, geht nicht anders, klar.
Ne.
Warum sollte die Taube bei Regen losfliegen wollen?
Genau.
Ja, das ist wirklich das ist ein gutes Ende. Damit
Ja.
weil ja, die Taube ist ja auch ein Symbol für alles Mögliche. Und ich finde, wir haben das richtig gut gemacht. Und ja, und das ist sozusagen die dritte Folge vom Movie Kompott über den Film Blade Runner. Ich, der Fabskimo, zusammen mit dem Jürgen vom, was, du machst doch auch noch Podcast, ne? Erzähl doch mal kurz, mach ein bisschen Werbung für dich schnell.
Hm? Oh Gott, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet.
Zankstelle.
Die Zankstelle, genau. Wir machen, das ist durch die Bank Gamers Global User und wir machen, ja, zu allem Möglichen. Aktuell haben wir eine Folge raus über Command & Conquer, über die Reihe. Da konnte ich leider nicht mitreden, aber sonst bin ich öfters mal dabei.
Jo. Ja, cool. Okay, dann danke ich dir, dass du mir geholfen hast, hier den Podcast irgendwie auf die Beine zu stellen. Ist mit Sicherheit von den dreien bisher die beste Folge geworden und ist auch ordentlich lang geworden. Vielleicht schneide ich da noch ein bisschen was dran. Aber zum Beispiel deine komischen Kommentare, die lasse ich raus, genau. Dann komme ich wieder auf meine Originallänge von einer halben Stunde. Nein, Quatsch. Vielen Dank, dass du da mitgemacht hast. Und,
danke dir, dass ich über einen meiner Lieblingsfilme reden durfte.
Gerne. Und ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Und ja, wir sehen uns hoffentlich noch öfter. Und das war's von mir. Ne? Macht's gut, Leute.
Ja, tschüss.